MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen im Literarischen Kolloquium Berlin. 5 Romane sind nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. 4 Autorinnen, ein Autor. 5 aus mehr als 200 Einreichungen, was Romane, was Belletristik angeht. Und die möchten wir Ihnen vorstellen. Wir sind Carsten Tesch von MDR Kultur.
Und Jörg Plath von Deutschlandfunk Kultur. Auch von mir herzlich willkommen. Und wir freuen uns, dass ins LCB gekommen sind alle nominierten Autorinnen und Autoren. Helene Bukowski, Norbert Strein, Anja Kampmann, Katharina Poladian und Elli Unruh. Wir werden Ihre Bücher im Gespräch vorstellen und auch eine kurze Lesung hören.
Und wir fragen uns in so einer Situation, was haben diese 5 Romane gemeinsam? Manchmal haben sie auch gar nichts gemeinsam. In diesem Jahr ist aber auffällig, 5 Romane, die erzählen alle aus Vergangenheiten heraus, alle aus einer Zeitgeschichte heraus. Gegenwart und Zukunft sind nur, ja, als Horizonte kommen sie am Rande vor, dieser 5 Romane. Und das sind die 5 jetzt hier, vom Rand der Gegenwart rekonstruiert, Helene Bukowski in Wer möchte nicht im Leben bleiben, die Geschichte einer Pianistin in der DDR, die sich mit Mitte 20 das Leben nimmt.
Und Katharina Poladian erzählt in Goldstrand vom Trost einer Biografie, sei sie auch noch so erfunden.
Norbert Gestrein erzählt in seinem Roman Im ersten Licht davon, wie 2 Weltkriege einen Mann prägen, der selbst nie eine Uniform getragen hat.
Elli Unruh erzählt in Fische im Trüben von einer verschwundenen und problematischen Heimat.
Und Anja Kampmann erzählt in Die Wut ist ein heller Stern von einer Artistin, die alles, was sie liebt, zu verlieren droht, als die Nazis an die Macht kommen.
Also 5 nominierte Romane in einer Stunde. Das ist viel Stoff. Fangen wir gleich an. Carsten Tesch spricht mit Helene Bukowski über Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Helene Bukowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben? Ihr 3. Roman, Ihr 1. Milchszene geht in eine dystopische Zukunft. Dann in Kriegerin gibt's viel Gegenwart. Und in Ihrem neuen Roman, Wer möchte nicht im Leben bleiben, erzählen Sie sich in die Zeitgeschichte, in die DDR. Und diesmal haben Sie richtig mit einer realen Geschichte angefangen. Wenn dieses Buch dann auch wieder verfilmt wird, würde da wahrscheinlich stehen, oft in den Titeln nach einer wahren Geschichte, based on a true story?
Ich finde es schwierig, glaube ich, mir diesen Stoff als Film vorzustellen, weil der für mich so sehr ein Buch ist und so sehr Literatur. Aber ich wäre natürlich total interessiert zu sehen, was da draus gemacht wird.
Die Ich-Erzählerin lässt sich von dieser faszinierenden Christina, so heißt die Pianistin, ziemlich schnell überzeugen, diese Geschichte zu schreiben. Das erzählen sie gar nicht groß, das passiert erstmal. Aber dann, 300 Seiten später in dem Roman, passiert nochmal was. Da werden sie persönlich, da wird klar, dass sie der Christina in einer Krise begegnet sind, dass die Christina, diese Figur, auch für sie eine Rettung war.
Ja, ich glaube, das können meine KollegInnen wahrscheinlich bestätigen, dass Schreiben immer mit großen Krisen einhergeht. Und bisher war das bei allen 3 Romanen so, bei dem aber besonders. Und deswegen natürlich auch so spannend, auch über eine Künstlerin zu schreiben, die auch in einer großen Krise steckt. Das hat dann aber auch ein bisschen getröstet. Also es war nicht nur Krise, Krise, sondern hat auch ein bisschen Hoffnung gegeben.
Und spätestens in dem Moment teilen Sie dann Ihr Problem als Autorin tatsächlich auch mit denen, die Ihren Roman lesen, nämlich Ihr Leben und Christinas Leben fangen an zu verschwimmen. Und mir ging es so beim Lesen, ich denke, Moment mal, das ist ein Roman, das ist jetzt hier nicht True Crime, das ist kein Memoir, das ist ein Buch mit 2 Protagonistinnen. Oder wie ist es für Sie?
Das sind auf jeden Fall 2 Figuren. Ich glaube, was ich spannend fand, war vor allen Dingen festzustellen, ja, wie man sich so in ein Thema reinzecken kann und auch in eine Figur und so wirklich intensiv beschäftigen und wie nah man sich dann kommt. Ich habe an diesem Roman jetzt 3,5 Jahre geschrieben und ja, wenn man 3,5 Jahre zu einer Person nur recherchiert und mit diversen Menschen spricht über diese Person, alles Material sichtet, was es zu ihr gibt, dann hat es sich schon sehr schnell so angefühlt, als ob ja da so eine Begegnung stattfindet. Und das hat mir dann auch geholfen, überhaupt die Form zu finden, weil vorher dachte ich, ich schreibe einfach so einen fiktiven Roman über ihre Geschichte. Und das hat aber für mich einfach nicht funktioniert und hat sich auf eine Art auch fast übergriffig angefühlt. Und genau so bin ich auf diese Du-Perspektive gestoßen und fand das irgendwie, hat sich dann stimmig angefühlt.
Eine Ich- und Du-Perspektive.
Eine Ich- und eine Du, ja, das stimmt. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, wenn ich Christinas Geschichte erzähle und sehr viel von ihr erzähle und preisgebe, muss ich auch ein bisschen was von mir preisgeben. Aber ich finde, das ist eigentlich gar nicht so viel. Finden Sie das viel, was ich von mir erzähle?
Na, ich habe ja gerade also die Hoffnung gehabt, und das haben Sie jetzt ja tatsächlich in dem Satz tatsächlich auch getan. Ich habe ja die Vorlage gegeben von wegen, da sind zwei Protagonistinnen. Und darin liegt ja die Frage, wie sehr ist ich da drin?
Ich würde sagen, schon, das bin ich, ja. Aber natürlich, also ich weiß nicht, wie Ihnen das auch geht. Erinnerungen sind ja sehr, also wir erzählen ja schon unser Leben, wenn wir uns erinnern. Und deswegen, ich habe ja auch ganz viel ausgelassen. Und also ein Stück von mir steckt da drin, auf jeden Fall, ja.
Und in dem Stück, das Sie jetzt ausgesucht haben, in dem Lesestück, erleben wir Christina an der Musikschule in Berlin, in der Brunnenstraße, nicht weit von der Mauer. Aber ich glaube, wir brauchen noch so 3-4 Worte zur Exposition. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn ich das eben sagte mit Based on a True Story, müssen wir ganz kurz nochmal sagen, wo kommt die Geschichte her, was ist mit Neubrandenburg, so dass wir erstmal so zusammen hier in ein Boot kommen in dem Ganzen.
Das ist jetzt meine Aufgabe. Mist, ja. Ich mache das immer sehr ungern, aber ich kann das gerne machen. Also, wo fange ich an? Ich erzähle eine Geschichte. Meine Großmutter hat mich angerufen und hat gesagt, sie hat eine Bekannte von sich und die sei auf diesen Nachlass gestoßen und das ist ja total interessant und sie ist der Meinung, das müsste aufgeschrieben werden. Sie hätte auch schon irgendwie einen älteren Autor benachrichtigt, der hätte sich aber nie zurückgemeldet und jetzt hätte sie herausgefunden, dass ich ja schreibe, also die Enkelin meiner Großmutter.
Das steht gar nicht in dem Buch mit dem älteren Autor.
Sehen Sie, genau. Ja. Also nicht alles ist da drin. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, also das passiert mir auch öfter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass Leute denken, ich müsste irgendwie die Lebensgeschichte von denen aufschreiben, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig bei solchen Anfragen und habe mich dann aber mit Sieglinde getroffen und da ist mir dann Christinas Leben begegnet und Christina ist 1961 geboren und hat einen Vater, der auch Musiker ist und eigentlich so ein bisschen seinen Traum in ihr verwirklichen will. Und sie wird dann mit 11 Jahren auf die Spezialschule geschickt. Also das kannte ich nicht und wusste nichts darüber. Deswegen hat es mich auch sehr interessiert, weil ich habe das Gefühl, über so diese Sportinternate wurde schon sehr viel erzählt zu DDR-Zeiten. Aber diese Spezialschulen sind noch eher so ein unerzähltes Thema. Und sie geht dort mit 11 Jahren auf diese Schule, schließt dort auch mit Auszeichnung ab, wird dann nach Moskau geschickt ans Konservatorium, kehrt dann zurück und ein Jahr später nimmt sie sich das Leben. Jetzt habe ich Ihnen den ganzen Plot schon erzählt.
Aber noch nicht annähernd den Roman. Und damit steigen wir ein und sind in dieser Spezialschule in der Brunnenstraße, nicht weit von der Berliner Mauer.
Ich habe die Lesestelle ein bisschen geändert. Es tut mir leid, aber das ist auch so beim Schreiben, zweifelt man ganz viel und beim Lesungsvorbereiten auch. Aber ich steige einfach nur ein bisschen früher ein und so. Entschuldigung. Vor der Hauptfachstunde stehst du manchmal noch vor der Schule, hältst dein Gesicht in die schwache Herbstsonne, stellst dich auf die Zehenspitzen. Ich wünschte, ich könnte die umliegenden Häuser bis auf den Keller abtragen, damit du länger etwas vom Licht hast. Die Klavierstücke wählte Frau Feldberg für dich aus. Die Sonaten, Etüden und Konzerte von Beethoven, Bach, Schumann, Chopin, Schubert spieltest du bis zu deinem Tod. Ich spüre, wie sie dir Halt geben, aber auch ihr Gewicht. Im Hauptfachraum setzt du dich an den Flügel. Frau Feldberg schlägt die Noten auf. Impromptu Nummer 4, Opus 90. Du spielst, hackst im Stein, gräbst nach Wasser, bekommst von Frau Feldberg einen Spaten in die Hand gedrückt. Auch wenn du nicht am Flügel sitzt, grübelst du. Du bohrst mit den Händen, suchst nach der Ader. Immer hat Frau Feldberg noch etwas auszusetzen, findet Fehler in der Art, wie du den Spaten hältst, lässt dich an anderer Stelle üben, wo der Boden weicher ist. Erst dann darfst du zurück zum Fels. Und endlich stößt du auf die Quelle. Das Wasser rinnt dir durch die Finger, in der hohlen Hand schöpfst du es heraus. Du lehnst dich hinein in das Ausklingen des letzten Akkords, dein Körper ist ausgehöhlt. Zufrieden nickt dir Frau Feldberg zu. Ihr Parfüm liegt wie eine zweite Tapete auf den Wänden des Raumes, Jetzt, nach der Stunde beim Verlassen, hat sich der Geruch auch in deiner Kleidung festgesetzt. Im Internatszimmer hält sich Marita die Nase zu. Hat dich der Drache mal wieder ganz verschluckt? Danke.
Dankeschön, dass Sie ein Stückchen früher angefangen haben. Dadurch hat man nämlich tatsächlich auch noch ein Stück mit dieser Ich-Perspektive und dieser Moment von wegen, ich will die Häuser abtragen. Also wir haben plötzlich diese Stimme der Ich-Erzählerin tatsächlich gehört, ein Stückchen über dieses Verhältnis der beiden. Und es ist wirklich ein Verhältnis, weil die Situation, die Helene Bukowski jetzt beschrieben hat, bei dieser Klavierstunde mit Frau Feldberg in ihren blauen Kostümen und mit ihrem Parfum, das ist ja etwas, das in dem Roman immer wieder zu spüren, dass sie das ja offenbar provoziert, dass die Christina das alles immer so erträgt, dass die so gefügig ist, dass sie so brav war, dass sie nicht aufgemuckt hat. Da gibt es so den Satz, deine Wut, die es ja irgendwie auch in ihr gibt, ist ein dressierter Bär, der verlernt hat, zuzubeißen. Das heißt, sie waren auch zwischendurch genervt von ihr?
Genervt nicht, eher wütend auf das System drumherum. Aber natürlich, ich hätte sie gern manchmal so genommen und geschüttelt und gesagt, ja, aber ich glaube, also das versuche ich auch so ein bisschen aufzuzeigen, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Und sie ja schon einfach als Kind sehr früh von diesem Vater auch, ja, gedrillt wurde, würde ich sagen. Und ich finde das ganz interessant. In der Musik ist es ja auch viel, also es ist ja auch heute noch so. Deswegen ist es für mich auch nicht nur ein DDR-Roman, sondern verweist ja auch auf unsere heutige Zeit. Und in der klassischen Musik gibt es genau solche Eltern immer noch und auch genau solche LehrerInnen. Und das Schade ist ja aber eigentlich, dass es sind Kinder und die wollen spielen. Und ein Instrument, damit kann man spielen. Aber wenn sie halt erstmal nur diesen Drill damit lernen und gar nicht diese Freiheit, die da auch drin liegen kann, dann macht es sie, glaube ich, kaputt. Und das war so ein bisschen bei Christina, würde ich sagen. Ja, also es ist ja wirklich meine Perspektive darauf der Fall.
Und dann ist es so in diesem Verhältnis, also der Roman erzählt tatsächlich ja stark auch dieses Verhältnis zwischen ihnen beiden, dass die Christina ihnen auch widerspricht. Also es gibt diesen Moment, wo sie, also sie studiert dann auch in Moskau am Konservatorium und sie finden einen Brief in diesem ganz schön vielen Material, was es auch über sie gibt, einen Brief, wo drin steht, dass sich eine ihrer Zimmernachbarinnen darüber beschwert, dass sie so unordentlich ist. Und dann gibt es also bei der Ich-Erzählerin so dieses Moment, dass sie sich darüber wundert, was diese Frau, die so perfektionistisch ist, ist unordentlich. Und dann kommt die Christina und die antwortet dann, also die sträubt sich gerade so und sagt zu ihnen, ja, hast du wirklich geglaubt, alles über mich zu wissen? Und wie ist dieser Widerspruch mit dem, was weiß ich, was erfinde ich, beziehungsweise natürlich erfinde ich ja ganz viel, aber wann fühlt sich Erfindung wie Wissen an?
Ich glaube, das war so ein bisschen ein langer Prozess, aber es ist halt so, dass in dem ganzen Recherchematerial gibt es auch eine Chronik, die hat der Vater geschrieben. Das sind fast 400 Seiten Schreibmaschinen. Die hat er, ich glaube, 4 oder 5 Jahre nach Christinas Tod geschrieben für die Freunde und hat ihr Leben erzählt. Und das war einfach wahnsinnig interessant zu lesen. Und ich hatte aber total einen Unbehagen damit, während ich das auch gelesen habe, weil ich das Gefühl hatte, was nimmt er sich heraus, auch so auszugehen, dass es genau so gewesen ist. Und es gab halt wenig Zwischentöne, wie ich fand. Und deswegen war mir das ganz wichtig, selbst auch mit hineinzubringen und immer wieder auch deutlich zu machen, dass es bin halt ich, die erzählt und die versucht, ihr Leben zu rekonstruieren. Aber sie hätte den Roman wahrscheinlich ganz anders geschrieben, wenn sie ihn selbst über sich geschrieben hätte. Deswegen fand ich es wichtig, dass sie mir auch ein bisschen widerspricht. Und so war es auch beim Schreiben, dass es sich so angefühlt hat.
Und wir sind ja, wie gesagt, knapp hier. Und deshalb nur noch ganz kurz auf den Titel. Sie haben Christina auf einer Kassette gehört, wie sie dieses Lied singt. Wer möchte nicht im Leben bleiben von Kurt Schwen?
Ich wollte Sie fragen, Sie sind doch auch im Osten geboren und sind wahrscheinlich sind Sie in die FDJ gegangen?
Wo bin ich hingegangen?
In die FDJ.
Ja.
Weil
da geht man eigentlich nicht hin. Man wird geboren und die Wahrscheinlichkeit, dass man in der FDJ landet, wenn man das Alter erreicht, ist relativ hoch.
Genau, aber man muss, also es gab ja auch andere Fälle. Ich meine nur, weil, dann kennen Sie ja wahrscheinlich das Lied, weil ich kann leider gar nicht singen, aber...
Nee, ich... Dann,
ja.
Meine Frau ist auch da. Es gibt manchmal Momente in meinem Leben, wo ich also zum Beispiel das Lied vor der Artillerie singe oder so. Aber dieses Lied, ich kannte das gar nicht.
Ah, Sie kannten das nicht?
Nee, ich kannte es gar nicht. Und ich hatte mich auch gewundert, dass also dieses Lied da auftaucht und warum Sie entschieden haben, nicht zu thematisieren, wo das Lied herkommt.
Ich finde, das spricht so für sich. Also mich hat eher der Text interessiert und es wurde viel in der FDJ gesungen. Es gab den Film, sie nannten ihn Amigo, da war es, also es ist die Filmmusik, aber dann wurde es halt das FDJ-Lied benutzt, kann man sagen vielleicht.
Kann man sagen, ja.
Aber ich finde, das ist ja viel mehr. Also ich finde, der Text ist sehr besonders und schön. Oder was meinen Sie mit, was hätte ich erklären müssen?
Das ist interessant. Sie fragen mich zum zweiten Mal, wie ich was finde oder ob Sie das gemusst hätten. Das ist überhaupt nicht der Sinn meiner Frage. Ich wollte es einfach wissen.
Aber ich finde das immer ganz schade eigentlich, dass Literaturveranstaltungen so krass, ich werde gefragt und deswegen frage ich auch immer gerne Dinge zurück. Und
genau, unbedingt. Ja, ja, unbedingt. Deshalb... Ich habe auch noch nie erzählt, dass ich das Lied von der Artillerie kenne zum Beispiel. Also, so, und ich fand aber, dass dieser Film ist ein ziemlicher Propagandaschinken und es gibt diesen Kontext. Und das hat mich überrascht und ich fand es auf der anderen Seite, wollte ich Sie das fragen, weil es auf mich, eben wenn Sie mich auch nach der FDJ gefragt haben und so viele Jahre älter, ich hatte nicht diese Unbefangenheit und ich hatte aber das Gefühl, dass Sie unbefangen dieses Lied nehmen, sagen, da ist dieser Text und ich abstrahiere einfach auch ein Stückchen von diesem Kontext.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch viel diese Debatte, dürfen wir als junge Autorinnen überhaupt über die DDR schreiben? Die wir sie ja nicht erlebt haben. Und ich glaube, das ist genau dann der Moment, wo man merkt, ja, wir dürfen und wir sollten auch, weil wir, glaube ich, auch nochmal anders über Dinge nachdenken und auch lässiger vielleicht sind mit bestimmten Themen. Und das ja auch eigentlich total schön ist, glaube ich. Also, dass auch unser Interesse da ist. Also, dass wir uns noch für eure Zeit interessieren. Aber genau. Ich habe gedacht, mich würde es sehr ehren, wenn später die jungen Leute über diese Zeit zum Beispiel schreiben, in der ich aufgewachsen bin oder gelebt habe. Also genau, deswegen, ich finde das wichtig und toll und es hat mir auch großen Spaß gemacht und war sehr interessant, also sowohl mit den ganzen Menschen zu sprechen, als auch nochmal viel intensiver mit meinen Eltern. Punkt.
Und darüber sind wir uns auch gerade, was diese Deutung der DDR angeht und so und wer darf darüber schreiben und so, sind wir beide uns total einig. Und deshalb würde ich gerne am Schluss noch mit Ihnen vielleicht ein bisschen mit dem Kopf schütteln, dass am Ende nämlich passiert etwas, da taucht noch eine Akte auf. Und es ist so, dass wir vielleicht den Kopf schütteln würden über die Macht der Akten, dass am Ende irgendwie ist fast passiert, dass die Stasi doch das letzte Wort hat. Und zum Glück haben sie als Autorin aufgepasst, dass es nicht passiert.
Ja, aber das verraten wir jetzt nicht, oder?
Nee, wir schütteln nur mit dem Kopf. Helene Borkowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben? Das Buch erscheint bei Klaassen-Ullstein, hat 384 Seiten. Dankeschön. Das wäre die Stelle für den Applaus gewesen. Und der nächste ist für Katharina Podladjan und Goldstrand.
Katharina Podladjan, ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie Komsomolzin waren.
Warum? Wollte ich immer schon mal drüber sprechen.
Ja. Denn Sie sind 71 in Moskau geboren und Sie sind Ende der 70er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Sie waren Schauspielerin zunächst am Schauspielhaus Hamburg und an der Schaubühne Berlin. Sie haben auch im Film Filme gedreht.
Ich bin durchs Bild gelaufen.
Sie sind durchs Bild gelaufen?
Einmal durchs Bild gelaufen.
Nun gut, aber das kann, glaube ich, kaum jemand von uns behaupten. Dann haben Sie angefangen zu schreiben und dann haben Sie sich auch 2011 nach Ihrem Debüt In einer Nacht woanders auf das Schreiben konzentriert. Sind einige Preise auf Sie niedergeregnet und Sie waren schon mal nominiert für diesen Preis, für den Preis der Leipziger Buchmesse mit Zukunftsmusik 2022. Jetzt sind Sie mit Goldstrand nominiert. Das ist erstaunlich und durchaus unüblich. Aber die Jury kümmert sich offenbar nicht um das Gestern. Anders als Sie jedenfalls. Denn Sie streifen durchaus in die Vergangenheit in Ihren Romanen. auch in Goldstrand. Und zwar zunächst in das Jahr 1922. Die Ereignisse von damals stehen am Anfang des Romans, den Sie jetzt gleich vorlesen wollen.
Ich beginne mit der ersten Seite. Also, es beginnt in Odessa am frühen Morgen eines Herbsttages des Jahres 1922. Eine junge Frau, ein Mann und ein kleiner Junge kommen die Potjomkische Treppe herunter. Der Junge geht an der Hand der Frau und nimmt jede Stufe mit einem Sprung. Schnitt. Wir sind an Deck eines Passagierdampfers. Die junge Frau löst sich von der Hand des Kindes, gibt dem Mann ein Zeichen und drängt durch die Menge zur Reling. Silbrig und ruhig ist das Meer, Möwen kreisen, Lichter blinken im Morgennebel. Auf der Reede liegen seriöse Dampfer, verständigen sich mit Leuchtsignalen. Die Kamera folgt der jungen Frau auf dem Schiff 80 Minuten lang. Der Tag vergeht und es wird Abend. In der Kabine wechselt die junge Frau auf dem Schiff einige Worte mit dem Mann, wünscht dem Jungen eine gute Nacht, geht dann in den Salon. Es wird gestritten, getrunken, geweint, gelacht. Die junge Frau tritt wieder hinaus. Auf dem Achterdeck ist sie allein, schaut auf den weißen Schaum des Kielwassers, dann in die Dunkelheit, wo die Lichter von Odessa längst verschwunden sind. Sie legt die Hände auf die Reling, schwingt ein Bein darüber, der Fuß findet Halt. Dann das andere Bein. Sie zögert, sie springt. Das Stampfen der Dampfmaschine dröhnt dumpfer noch als Augenblicke zuvor. Sie taucht auf, das Dröhnen ist nun leiser, verschwindet dann ganz. Was bleibt, ist sanftes Plätschern. Das ist der Film. Das ist der ganze Film? Ich habe Preise dafür bekommen. Und haben Sie eine Erklärung, warum die junge Frau ins Wasser gesprungen ist? Eskapismus, würde ich sagen. Aber das ist nur eine Vermutung. Bis dahin?
Bis dahin. Sie haben gemerkt, das ist ein Dialog. Und der Filmregisseur Eli erzählt seiner Psychoanalytikerin, die er Dottoressa nennt, weil sie sich in Rom befinden, diesen Film von ihm über seine Tante Vera, die mit ihrem Vater und ihrem Bruder dieses Schiff bestiegen hat, um die Sowjetunion zu verlassen. Das taten damals ja nicht wenige nach der Revolution. Aber auf der Überfahrt freiwillig über Bord geht. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz von ihm, das sei eine Vermutung. Und dann kommt sogar noch das Wort Eskapismus. Das fand ich ja angesichts, sagen wir, dass er einen Film gedreht hat, angesichts dieses jugendlichen Alters von Vera und angesichts der Tatsache, dass da ja wirklich dramatische Ereignisse im Hintergrund stehen, also Oktoberrevolution, Kriege, Bürgerkriege, fand ich das doch sehr erstaunlich, dass er von Eskapismus spricht. Sie haben mich da sofort am Haken mit diesem Wort, weil dieses Wort irgendwie nicht passt. Warum steht da Eskapismus?
Warum das da steht? Naja, er vermutet das. Also ich glaube, dieser Film, den er dreht, er hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, was interessiert mich erstmal ästhetisch, also filmästhetisch. Und filmästhetisch hat ihn wahrscheinlich ein Film interessiert, der nicht tief in die Psychologie der Figuren einsteigt, sondern vielleicht so Antonioni-mäßig einfach den Film beendet. Und was folgt, wissen wir nicht. Also das heißt, warum die junge Frau ins Wasser gesprungen ist, das kann sich dann der Zuschauer oder die Zuschauerin kann sich das fragen. Und das ist, glaube ich, eine Form von Kunstästhetik, die er für diesen Film sich ausgesucht hat. Aber es hat natürlich auch was mit einer Erzählskepsis zu tun. Also wie erzähle ich überhaupt Geschichte? Wie zuverlässig ist die Erzählung meiner Geschichte? Und ich glaube, vielleicht ist es nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern vielleicht auch die Frage der Anmaßung, die Geschichte zu erzählen. Und er hat sich dafür entschieden, das offen zu lassen, weil das Hintergrundrauschen ist die Revolution, das Hintergrundrauschen ist die Fahrt, also mit diesen Philosophenschiffen, mit denen damals sehr viele Menschen vor den Bolschewiken geflohen sind. Es ist nicht von ungefähr, dass er diesen Film natürlich auch an der Potjomkischen Treppe beginnt. Also ein Propagandafilm von Eisenstein, der Panzerkreuzer Potjomkin. Also all das ist ein Hintergrundrauschen. Und in diesem Film Also seine Tochter, also es gibt eine Tochter von dem Filmregisseur, die sagt irgendwann mal, oder es gibt eine Stelle, da wird gesagt, alles, was aufklärerisch, alles, was politisch sein könnte, hat er ausgespart. Und ich empfinde das nicht so, weil ich diese Leerstellen eigentlich genau interessant finde, weil die Situation ist ja da. Es ist 1922 und das Schiff fährt von Odessa nach Konstantinopel.
Der Roman besteht aus vielen Geschichten, die dann Eli erzählt. Nicht alle haben ihm als Vorbilder für Filme gedient, sondern irgendwann ist diese Dottoressa so giftig zu ihm und fühlt sich ein bisschen an der Nase herumgeführt, dass er immer weiter ausholt und immer mehr flunkert und immer mehr fabuliert. Das ist durchaus ein künstlerisches Verfahren. Er versucht da Geschichten zu erzählen.
Er will sie nicht langweilen.
Genau.
Also, wie heißt das mit dem obersten Verbot? Man soll nicht langweilen? Oder langweile dich nicht? Oder?
Ja, belehren und nicht langweilen. Und
genau, belehren und nicht langweilen. Also er ist, ich weiß gar nicht, also Sie haben gerade gesagt, das ist die Analytikerin. Für mich ist die Dottoressa auch nicht der König, sondern vielleicht die Königin Schahriar aus Tausend und einer Nacht. Also er erzählt, damit er nicht getötet wird. Er erzählt...
Vielleicht könnte sie ihn töten.
Das weiß ich nicht. Also das... Das ist nicht die Frage, wodurch. Es ist, glaube ich, eine Frage, er hat Angst zu verschwinden. Also es ist eine Art von Selbstvergewisserung. Es ist eine Art von Selbstermächtigung. Und es ist auch eigentlich natürlich auch ein Kampf gegen eine garstige, profane Phase des Alterungsprozesses. Also ich meine, er ist in einer Phase seines Lebens, da fragt er sich, wer bin ich denn gewesen die letzten 30 Jahre? Wie viele Menschen habe ich verletzt? Also es gibt einen Grund, warum seine Frau ihn verlassen hat. Es gibt einen Grund, warum seine Tochter keinen Kontakt mehr zu ihm haben will. Und es gibt einen Grund, warum er jetzt keine Filme mehr dreht. Also er ist auch in einer Schaffenskrise. Es ist eine zelebrierte Krise, also es ist ein zärtliches Leiden an sich und der Welt. Und er erschafft sich ja diese Dottoressa. Also insofern, wenn Sie fragen, wodurch könnte sie ihn töten, ich glaube, indem sie, und das, es gibt einmal einen Moment, da gähnt sie.
Mhm. Ja.
Und dann sagt er, ein Gähnen kann einen Menschen 1, 2, 3 vernichten. So ist es ja auch. Ja, man kennt das. Man sitzt mit jemandem und plötzlich gähnt diese Person. Ja, das ist dramatisch. Also das ist... Und dann in einer Situation, wo gerade jemand sein Innerstes abtastet, also in seinem Kopf spazieren geht, also sein Innen nach außen kehrt und dann kommt dieses dramatische Gähnen. Also das, ja, also damit kann sie ihn töten, mit Gähnen.
Und das, obwohl er sich ja ordentlich müht. Also er flunkert und er fabuliert, um sie zu unterhalten.
Ja, ich weiß nicht, ob er flunkert.
Nicht,
das weiß ich nicht.
Das wird vermutet. Aber es werden natürlich sehr viele Geschichten von ihm aufgeboten, um diese Vera-Geschichte dann fortzusetzen. Also die zentrale Erfindung ist, dass diese Vera überlebt hat. Das vermutet der Vater jedenfalls, der dann zurückkehrt nach Bulgarien. Auf der Höhe ungefähr ist sie über Bord gegangen. Und er versucht dann dort mit dem kleinen Bruder von Vera diese Tochter, die er verloren hat, zu finden. Er lebt in einer Hütte, ist eine Robinson- und Abenteuergeschichte plötzlich. Das ist zumindest sehr unterhalten für die Dottoressa. Es geht auch so weiter, weil er sich diese ganze Vergangenheit versucht zu erfinden, die auf ihn zuführt. Ja, das fand ich sehr faszinierend. Mich hat ein bisschen gewundert, es geht in Odessa los. Er selbst liegt in Rom auf der Couch. Sie haben die beiden Städte miteinander verbunden. Das Schiff, das aber tatsächlich der Vater von Vera, die über Bord geht, besteigt mit dem kleinen Bruder Felix, der hinterher noch eine Rolle spielt, als jemand, der dann tatsächlich an seiner Geburt teilhat. Das fährt nach Istanbul. Sie hätten auch Istanbul und Rom vielleicht wählen können, oder? Aber es ist Odessa und Rom. Warum diese beiden Städte?
Das sind beides Orte natürlich voller Zuschreibungen, also historischer Zuschreibungen, kulturhistorischer Zuschreibungen, Sehnsuchtsorte beides. Und diese Achse zwischen Ost und West wollte ich bilden. Und es ist ein Jahrhundert, also es beginnt 1922 und ich denke, dass spielt in Rom 2022, also das heißt, das ist 100 Jahre. Und ich glaube, ich konnte jetzt, als ich angefangen habe mit dem Roman, nicht einen Roman, es musste in Odessa beginnen für mich, also aus sehr vielen Gründen.
Gut. Ich habe mich jetzt ein bisschen gefasst und möchte noch mal gerne nach dem Flunkern, was ich eben so einfach in den Raum gestellt habe, fragen.
Ja, das Flunkern ist ja in dem Moment, in dem, also weil das ist so wertend, aber in dem Moment, in dem man etwas ausspricht, ist das doch wahr. Mhm. Also insofern, ich weiß nicht, ob das geflunkert ist. Das ist einfach ein Möglichkeitsraum.
Genau, er ist ein unzuverlässiger Erzähler.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist natürlich, dann sind die immer die guten Erzähler. Wir haben sehr viel weniger Vertrauen in die zuverlässigen Erzähler. Es gibt ja einen Widerspruch von seiner Tochter etwa zuweilen. Einmal geht es um den Krieg, da kreist ein Hubschrauber über seinem Haus in Rom und er sagt, es sei Krieg. Und die Gegenwart ist auch voller Kriege natürlich, auch jetzt ist sie voller Kriege. Aber die Tochter sagt ganz klar, da ist kein Krieg. Du steckst nicht im Krieg. Das ist sozusagen das Realitätsprinzip.
Sie bringt ihn natürlich auf den Boden. Also das ist, weil natürlich leidet er auch an seiner Privilegiertheit. Also das ist ja ein privilegiertes Leiden. Das ist ein Leiden auch an dem, dass er nichts ausrichten kann. Und natürlich gibt es diese Kriege. Und was er tut, er beschäftigt sich mit Kunst stattdessen, aber seine Tochter beschäftigt sich mit ganz konkreter Erinnerungsarbeit, weil sie in der Gedenkstätte Sachsenhausen arbeitet und wirft eigentlich ihrem Vater vor, dass er immer einen theoretischen Blick hat auf Geschichte, auf Erinnerungsarbeit und plötzlich da in diese Panik verfällt, weil dieser Hubschrauber kreist. Aber sie bringt ihn immer wieder auf den Boden und sagt, dir geht's gut, du bist privilegiert, du lebst hier in Rom.
Und wohlhabend.
Wohlhabend. Das Leid ist woanders.
Ja, und trotzdem schafft sie es nicht, diese Luft rauszulassen aus seinen Geschichten. Er lebt weiter in diesen Geschichten. Er behauptet sich als Figur in diesem Leiden eine wahnsinnig sympathische Figur, weil er sehr gut erzählt. Das machen sie auch sehr leicht. Also das ist ganz erstaunlich bei Ihnen. Können Sie mir verraten, wie Sie das gemacht haben? Es geht ja immerhin um auf der einen Seite KZ Sachsenhausen, also die Erinnerungsarbeit der Tochter. Auf der anderen Seite diese Geschichte Flucht vor der Oktoberrevolution, vor den Bolschewiki. Und eine leidvolle Flucht mit offenbar einem Opfer jedenfalls, das er dort sieht und über das er einen Film gedreht hat. Trotzdem ist Ihr Roman aus leichten Szenen gebaut. Das staune ich übrigens bei jedem Ihrer Romane. Wie machen Sie das? Ganz kurze Antwort natürlich nur.
Ich schreibe das auf. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ja, nee. Alles, was jetzt käme, wäre falsch.
Vielen Dank, Katharina Poladian.
Danke auch.
Für das Gespräch und für Ihren Roman Goldstrand, erschienen bei S. Fischer. Und nun? Nun folgt Norbert Strein, der mit seinem Roman Im ersten Licht nominiert ist. Und er spricht mit meinem Kollegen Carsten Tesch.
Wir haben eine E-Mail verschickt, bevor das Ganze hier losging. Und wo wir also ganz kurz erklärt haben, was wir machen wollen und was vielleicht aus Sicht der Autorin und des Autors interessant sein könnte an Biografie. Da hat Norbert Gestrein uns geschrieben, meine Biografie, verstehen Sie das bitte nicht als Verweigerung, ist kurz geboren, aufgewachsen in Tirol, Mathematikstudium. Danach habe ich geschrieben, ich lebe in Hamburg. Im ersten Licht, Norbert Strein. Ganz am Ende von diesem Roman, in den 80er Jahren, da sind wir als Leser schon 80 Jahre im letzten Jahrhundert unterwegs, da taucht ein junger Schriftsteller in dem Roman auf, der im Leben noch nicht viel gesehen hat und, glaube ich, auch eigentlich nicht allzu viel zu schreiben weiß. Und dem bietet ihr Protagonist, Adrian Reiter, eine Geschichte von Krieg und Trauma und Schweigen an, die wir als Leser schon kennen. Und der Schnösel geht lieber mit der Moderatorin seiner Lesung essen, statt hungrig zuzupacken, als ihn dieser Stoff erreicht. Hatten Sie da noch eine Rechnung mit sich offen?
Keine Rechnung, sondern ich überlege, wenn ich einen Roman schreibe, immer auch, warum erzähle ich das? Warum gerade ich? Wie komme ich zu diesem Thema? Woher weiß ich die Dinge? Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich diesen Roman beenden könnte. Und das hat dann zu diesem paradoxen Ende geführt, dass der Schriftsteller, der die Zeichen sind sehr deutlich gesetzt, ich sein könnte, ich gewesen sein könnte, ich,
so kam ich auf,
ja, in jüngeren Jahren, dass ich also meinem eigenen Protagonisten nicht zuhöre und nicht zuhören will. Er bietet mir an, mein Protagonist, mir die Geschichte zu erzählen, und ich habe keine Zeit für ihn. Trotzdem habe ich einen Roman über ihn geschrieben. Das stellt diese schöne, paradoxe Frage: Woher weiß ich das? Wie kann ich das tun? Und die Antwort ist unter anderem, Anführungszeichen, funktioniert Literatur genauso.
Und dieser alte Adrian Reiter, Ihr Protagonist, wie er am nächsten Tag auf diesen jungen Dichter wartet, der ja nicht kommen wird, dieser junge Dichter, dem alten Adrian Reiter ist ganz peinlich zumute, weil er etwas, was ihn sein ganzes Leben beschäftigt hat, noch verstecken muss, auch noch in dem Moment, wo er eigentlich diese Geschichte beichten will. Also so stark ist die Scham am Ende seines Lebens. Wir dürfen jetzt nicht sagen, was er da versteckt hat, aber vielleicht wollen Sie was zu dieser Scham sagen, zu seiner heimlichen Obsession?
Er beschäftigt sich obsessiv mit dem Krieg. Das beginnt mit den allerersten Szenen dieses Romans. Er ist selbst nicht im Krieg gewesen, 1901 geboren, weder im Ersten Weltkrieg noch im Zweiten Weltkrieg. Sein Vater hat ihn durch einen Axthieb beim Holzmachen untauglich gemacht. Er kommt aber nicht los von den jungen Männern, von seinen Jahrgangskollegen, die aus dem Krieg zurückkommen, die versehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommen. Er kommt auch nicht los von den jungen Männern, die später in den Zweiten Weltkrieg gehen. Das ist ein, wie schon gesagt, sehr obsessives Verhältnis. Ein Freund von mir hat gesagt, er sei kriegslüstern. Das würde ich bestreiten. Er hat möglicherweise auch Schuldgefühle, weil er sich durch diesen Axthieb hat entziehen können.
Und das mit den jungen Männern klingt fast amorös, mit den jungen Männern. Und das ist es aber nicht, ne?
Ich bin nicht sicher, nicht in meiner Intention. Wenn man den Roman daraufhin liest, kommt man wahrscheinlich auch auf solche Elemente, die ohne meine Intention in diesem Roman stecken. Am Ende gibt es ein Bild, das einem deutlich macht, dass er im Grunde genommen diese jungen Männer auch sehr gern bewahrt hätte vor ihrem Schicksal. Da gibt es ein geradezu kitschiges Bild.
Das dürfen wir nicht verraten. Das ist ja, jetzt sind wir ja an der Stelle, wo am Ende des Romans, was ich gerade sagte, das wollen wir nicht verraten. Dann fangen wir doch mit dem Anfang.
Ja, aber Sie glauben immer, man glaubt immer, viele glauben immer, nicht Sie. Man könnte in Romanen etwas ausplaudern. Daran glaube ich nicht. Nicht in den Romanen, die ich schreibe. Die haben so viel mit Sprache zu tun. Ich kann alles ausplaudern. Ja. Und was auch immer ich ausgeplaudert habe, sie staunen dann hoffentlich immer noch darüber, im Positiven oder im Negativen, wie ich es gemacht habe. Also rein inhaltlich kann ich alles
ausplaudern. So mögen Sie das sehen als derjenige, der das schreibt. Also, aber bei mir ist die Erfahrung, das gelesen zu haben, ganz unmittelbar frisch. Und dieser Moment, der da passiert in diesem Zimmer, als er auf den jungen Dichter wartet und da Sachen wegräumt, die er eben nicht zeigen kann, dieser Moment ist so stark, dass ich den, ich denke, dass diejenigen, die ihn noch nicht gelesen haben, sollten den Moment haben.
Aber die Leute müssen dann 400 Seiten dafür lesen, um diesen starken Moment zu haben.
Dazu, also könnte ich ihn dazu, doch ausplaudern. Lieber Norbert Strein, kann ich Sie nur einladen. Und von daher, lassen Sie uns beim Anfang anfangen. Ja.
Also ich habe in einer Mail gesagt bekommen, 1,30 sollen wir lesen. Ich schaffe es nicht unter 1,50, um eine Klammer zu bekommen.
Ich freue mich auf die 1,50.
Und habe für diese 1,50 noch die ersten zwei Seiten wild zusammengestrichen. Das ist für einen Autor eine ganz furchtbare Erfahrung. Man denkt ja eigentlich, kein Wort könnte gestrichen werden und plötzlich streicht man selbst.
Es tut mir leid, ich habe echt Schuldgefühle jetzt an der Stelle. Aber der erste Satz ist immer noch der erste Satz.
Der erste Satz ist der erste Satz und der erste Satz ist auch ein sehr wichtiger Satz, weil er im Grunde schon den ganzen Roman erzählt. Und wer Bücher ganz und gar nur nach Inhalten liest, muss nur diesen ersten Satz lesen und weiß im Grunde genommen schon, worum es geht. Adrian war selbst nicht im Krieg gewesen, Aber dreimal im Lauf seines Lebens hatte er mit jungen Männern zu tun, die im Krieg gewesen waren und die dann sein weiteres Leben jeweils für lange bestimmten. Das erste Mal war er gerade 19 geworden, 1920 das Jahr, und hat in der kleinen Stadt in der Nähe von Salzburg, in der er aufgewachsen war, im Hotel Schwanen an der Rezeption zu arbeiten begonnen, als er hörte, in der Ellerschen Villa am See sollten den Sommer über Kriegsverletzte untergebracht werden. Etwas, das ihm zunächst nicht als groß bemerkenswert erschien, weil man den Versehrten überall begegnete und er im Grunde genommen nur zur richtigen Stunde vor das Hotel treten musste und zusehen konnte, wie dort der Veteran seine Stellung bezog, der sich auf einem Rollbrett bewegte, weil er keine Beine mehr hatte, und einem den Klingelbeutel wie in der Kirche an einem langen Stab unter die Nase hielt. Szenen wie diese gehörten zum Alltag, aber als der junge Herr aus der Villa eines Nachmittags zum ersten Mal auf der Hotelterrasse auftauchte, war es doch etwas anderes. Es war ein windiger Tag, Sommerbeginn, noch im Juni, nicht besonders warm, und er saß in Hemd und Hose da und sah Adrian beim Bestellen nicht an, mit dem wilden Zickzack von Narben, die sich kreuz und quer durch sein Gesicht zogen und es in vier gegeneinander verschobene Quadranten zerlegten, der Mund wie halb ins Profil versetzt. Der Stacheldrahtverhau in seiner Fresse, so nannte er es viel später einmal, und da war es nicht der Stacheldrahtverhau, der schmerzte, es war die Fresse. Er hätte sich das Wort sparen sollen. Die Nase war offensichtlich rekonstruiert, aber immerhin war es eine Nase, wenn auch vielleicht nicht seine, doch die Augen mit den unruhigen Pupillen und dem einmal fahrigen, dann wieder beharrenden Blick konnten nur seine Augen sein, weil niemand Augen transplantierte.
Dankeschön. Danke. Dieser erste Satz, der angeblich den ganzen Roman enthält, Adrian war selbst nicht im Krieg gewesen. Das heißt, der Krieg kann für jemand zum Trauma werden, der nie eine Waffe in der Hand hatte, der keinen Tag als Soldat im Krieg gewesen ist. Trotzdem kann der Krieg für jemand ein Trauma werden.
Das glaube ich durchaus. Und die Frage, die der Roman auch stellt, ist, wie sehr man sich schuldig machen kann als vermeintlich Nichtbeteiligter, als Nichttäter, jedenfalls im gravierenden Sinn, wie sehr man als Zaungast, als Danebensteher und reiner Beobachter sich trotzdem schuldig gemacht haben kann in den beiden Kriegen des Jahrhunderts. Das ist diese Figur, die sehr passiv ist, sich den Verhältnissen anschmiegt und gleichzeitig, wie schon gesagt, über diese anderen jungen Männer nachdenkt, die mit dem Krieg aktiv zu tun haben. Und dabei, wie ich glaube, auch zu ziemlich erschreckenden Gedanken kommt, also in ihrer Passivität, Adrian Reiter, stellt sich die Frage, ob man unversehrt aus einem Krieg zurückkommen kann. Der Roman würde das, glaube ich, auf jeden Fall verneinen. Es gibt höchstens verschiedene Formen, umzukommen. Die erste Art ist die triviale. Man verliert sein Leben. Die zweite ist, man nimmt jemand anderem das Leben. Und das kann man dann auch wieder unterteilen. Man kann das auf, gar nicht schön, dass es eine legale Art gibt im Krieg, jemanden das Leben zu nehmen. Mhm. Es gibt aber auch illegale Arten. Und ich glaube, der Krieg ist ein sich selbst radikalisierendes System. Und Adrian, genau die Figur, die nicht im Krieg war, sagt von sich, er könne sich Situationen vorstellen, ein sehr gefährlicher Satz, im Krieg, wo er nicht in einem Handbuch nachschlagen würde, welche Arten des Tötens erlaubt sind und welche nicht.
Ja, er war oder er ist in diesem Roman, er ist immer wieder sehr fasziniert davon, von allen möglichen Aspekten des Krieges. Und diese drei Arten, die Sie gerade beschrieben haben, selbst umkommen, andere umbringen oder auf illegale Art im Krieg umkommen, das sind wie die Dreiteiligkeit dieses Romans, die drei Akte dieses Romans. Immer im ersten Licht passieren diese drei verschiedenen Arten. Da kommt der Titel her, im ersten Licht. Und Sie thematisieren Sprache und Erzählverfahren in Ihrer Arbeit und schon im ersten Satz weiß der Erzähler ja so auktorial viel. Sie sagen, der ganze Roman ist in diesem ersten Satz. Sie haben diese drei Phasen in seinem Leben. Mich interessiert, was Sie sagen, wenn ich sage, haben Sie einen klassischen Hollywood-Dreiakter geschrieben?
Nein, ich wusste sehr lange nicht, welche Form dieser Roman am Ende annehmen würde. Ich hatte das Glück, dass mein Lektor besonnen oder unbesonnen bei einem Krisentelefonat, in dem ich ihm gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht, den richtigen Satz gesagt hat. Und der richtige Satz hat dann diese strenge Dreiteilung dieses Romans hervorgebracht. Selbst hatte ich keine strenge Planung. Das war am Anfang eine Vielzahl von kleinen, wie ich geglaubt habe, schönen Geschichten von sehr vielen Nebenfiguren. Ich hatte etwa 70 Nebenfiguren. Und als ich zu überlegen begonnen habe, wie umfangreich der Roman werden müsste, um sinnvoll über diese Nebenfiguren verfügen zu können, bin ich annähernd auf 4.000 oder 5.000 Seiten gekommen. Und das ist ein Scheitern von vornherein.
Ich hätte gedacht, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, Sie haben jetzt super kooperativ geantwortet. Ich dachte, dass Sie das noch viel stärker von sich gewiesen hätten. Was ich strein, schreibt ein Drei, also okay. Am Ende vom zweiten Teil, tatsächlich, ich weiß nicht, ob das die Krise war, fängt Adrian Reiter tatsächlich, der Protagonist fängt echt an zu nerven. Und der nervt tatsächlich auch sich selber. Und dann aber hat in dem Roman die Liebe ihren Auftritt. Der richtige Mensch am richtigen Ort zur richtigen Zeit und mit dieser Engländerin Vivian kommt so viel Farbe in dieses Leben, was wir ja als Leserinnen und Leser mit Adrian teilen. Und was denken Sie, sind Sie überhaupt einverstanden mit dem Wort Liebe in dem Zusammenhang? Weil also ich habe auch Rezensionen gelesen und so, dass jemand gesagt hätte, dass Sie einen Liebesroman geschrieben haben. Weiß nicht, ob mir das begegnet ist. Also ich habe es nicht gelesen. Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie einverstanden damit?
Durchaus, also ich habe selbst nicht glauben können, wozu diese Figur in ihren 60ern plötzlich noch fähig ist. Ein Mann, der mit fast allem aufgehört hat, der verstockt aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, der aufgehört hat, mit seiner Frau zu reden, der aufgehört hat, über die politischen Verhältnisse zu reden und plötzlich in den späten 50er Jahren, in den frühen 60er Jahren nach England zu reisen beginnt und mit einer Engländerin plötzlich doch zu reden vermag. Die ist benannt, ich nehme an, das haben Sie entschlüsselt, nach Virginia Woolf. Sie heißt Vivian Stephen und sie hat eine Schwester, Veronica Stephen. Und der Mädchenname von Virginia Woolf war Stephen. Das hatte für mich im Schreiben eine ganz große Bedeutung. Das Motto dieses Romans ist ein Satz aus dem Tagebuch von Virginia Woolf, zufällig aus dem Jahr 1926. Und der Satz lautet, außerdem bin ich sehr glücklich, wenn ich über die Downs gehe. Die Downs sind diese südenglische Hügellandschaft am Meer. Und diese verstockte Adrian wird, glaube ich, auch noch einmal sehr glücklich im Gehen über die Downs gemeinsam mit Vivian.
Es ist aber keine Märchenliebe und es gibt gute Zeiten, doch am Ende bleibt ein Rest, der versteckt bleiben muss. Und so bleibt dieses Thema des Romans bis am Ende tatsächlich erhalten. Und Sie erzählen von etwas, ist der letzte Gedanke jetzt in unserem Gespräch, was viele Männer kennen. Ich habe mal mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, der seit so viel Krieg, es gibt ja so viele Interviews gesprochen, darüber gesprochen, dass das viele Männer kennen. Und er sagt, ja, klar, total, viele nämlich dieses, was aber eher immer heimlich passiert, diese Militärfasziniertheit. Ja. Also dieses, selbst bei starker pazifistischer Ablehnung oder bei schlimmen Wehrdiensterfahrungen, dass es sowas gibt, so, es gibt richtige Worte dafür, so wie Combat Porn oder War Porn, diese Dinge. War Ihnen das bewusst, dass Sie über etwas schreiben, was viele Männer heimlich haben?
Das war mir vollkommen bewusst, weil ich allein, wenn ich das Wort ausspreche, wenn ich über Soldaten schreibe, ich schreibe auch über Soldaten, heißt das aus deutscher und österreichischer Perspektive immer auch, dass ich darüber nachdenken muss, was Soldaten aus deutscher und österreichischer Perspektive auch waren, nämlich Wehrmachtssoldaten. Es gibt in diesem letzten Teil aber eben eine entscheidende Wendung, weil Adrian dann Es sind aber nicht positive Träume, sondern Albträume. Und diese Albträume laufen darauf hinaus, dass er sich vorstellt, er müsste als 60-Jähriger vielleicht noch in den Krieg. Wenn auch von der richtigen Seite, von der englischen Seite. Und in diesen Albträumen sieht er sich mit den Jahrgangskollegen, die er als junge Männer gekannt hat, die längst tot sind, sieht er sich aus den Gräben kommen im Ersten Weltkrieg und in das feindliche Maschinengewehrfeuer gehen. Es gibt da eine, wie soll ich sagen, das ist sehr schwierig, das Soldatische ist immer problematisch. Es gibt aber plötzlich von der anderen Seite, von der richtigen Seite, von der englischen Seite, eine Identifikationsmöglichkeit mit Soldaten, insbesondere mit dem Soldat, ich mag das Wort nicht, jetzt sage ich es zum 100.000. Mal, das wird auch diskutiert, dass Adrian das Wort nicht mag. Man bekommt ein ziemliches Identifikationsangebot mit einem englischen jungen Mann, der nicht in den Krieg will, der gedrängt wird, von Suffragetten gedrängt wird, in den Krieg zu gehen, der in den Krieg geht und desertiert und hingerichtet wird. Und mit dieser Art Soldat lässt sich sympathisieren, mit den anderen weniger.
Wir haben jetzt wenig über diesen heimlichen Aspekt oder diesen pornografischen Aspekt gesprochen, aber wir sind letztlich beim ersten Licht gelandet, weil diese Situation, wo er hingerichtet wird, ist der dritte Moment im ersten Licht, wo das tatsächlich passiert. Norbert Strein, im ersten Licht, erscheint bei Hansa, 416 Seiten. Dankeschön. Elli Unruh übernimmt den Autorinnenplatz und Jörg Plath ihn hier.
Elli Unruh, Sie haben Ihr Debüt vorgelegt und da gibt es wenig über Sie zu finden im Netz. Ich habe ein bisschen gesucht. Sie sind gefördert worden unter anderem von der Kunststiftung Baden-Württemberg und da heißt es, das Schreiben dient Ihr, also Ihnen, seit dem frühen Jugendalter zur Einordnung von Erlebnissen und Erinnerungen. Das ist ja eine starke These. Ist Ihr Roman solch ein Versuch der Einordnung?
Also es ist beides. Also wenn Sie mich fragen, wie ich angefangen habe zu schreiben, ich habe mit Tagebucheinträgen angefangen und das sind sie im Grunde auch immer geblieben. Aber ein Teil dieser Tagebucheinträge hat sich eben auch mit meiner Familiengeschichte befasst und das ist im Grunde die Antwort darauf.
Sie sind 1987 geboren worden in Kasachstan und Ihre Eltern sind mit Ihnen vor dem ersten Geburtstag. Mhm. In die Bundesrepublik gekommen, nach Süddeutschland. Jetzt sind Sie Bibliothekarin im Deutschen Literaturarchiv Marbach und als Autorin gewissermaßen auf der anderen Seite. Genau. Das wird für Sie sehr ungewöhnlich sein. Sie wollten den Anfang lesen und dann muss ich auch gar nichts weiter dazu sagen. Sie bekommen gleich den sehr eigenen Ton mit.
Also wir haben keine Einführung darüber, worum es in dem Buch geht oder so. Ich fange einfach an.
So wie wir auch anfangen würden, das Buch zu lesen.
Okay, gerne. Also, zuletzt im Sommer, wenn die Steppe wie das Fell einer Saiga im tiefen Licht der Sonne steht und im Osten das Tian Shan-Gebirge mit langgestreckten Hängen, Gletscherfirst und Wind- und eisgeschärften Kämmen jeden Tag eher in der Dunkelheit versinkt, neigen sich, von Äpfeln beladen, die Äste der Bäume im Gärtchen Amalé schon fast bis zum Boden. Wenn nicht bald jemand zur Ernte kommt, brechen sie ab. Dann war alles umsonst. Dieser Name, Gärtchen, er passt wohl nicht ganz. Für 500 Plantagenhektar gibt es aber keinen besseren. Keinen schöneren wenigstens. Und schön muss er sein. Wie an Schnüren ausgerichtet, stehen die Bäume hübsch eingehegt und übers Land gereiht. Die friedlichste aller Armeen. Wollte jemand die Plantage im Ganzen betrachten, müsste er hinauf ins Gebirge und hätte von dort doch nicht das gesamte Heer erfasst. Auch abseits von Amalé wachsen Äpfel genug. Da ist keiner, der sie hütet, am Straßenrand, um die Felder, an Zäunen und Mauern. Je näher an den Bergen stehen die Bäume dicht zu Wäldern gedrängt. Sie tragen unterschiedliche Sorten und gehören doch, ein jeder als Abkömmling, zum asiatischen Wildapfel. Sein Regiment reicht hoch ins Gebirge. Die Baumgrenze liegt auf 2000 Metern. Dort oben gibt es Bäume, die sind 300 Jahre alt und 30 Meter hoch. Kann sein, ein Baum trägt kleine säuerliche Früchte. Beim nächsten sind sie groß, süß und gelb, dann wieder grün und weich, hart und saftig. Was man sich nur vorstellen kann.
Vielen Dank. Du Das ist ja ein fast märchenhafter Anfang. Also ein Apfel wird besprochen und die Apfelgegend, diese riesige Plantage. Wenn da nicht der Satz wäre, die friedlichste aller Armeen für diese Anhäufung, wie im Paradies.
Ja, könnte man meinen. Also das ist das Bild, das entworfen wird und natürlich auch mit einem gewissen Pathos, denke ich, auch durch das Buch zieht, aber gleichzeitig auch mal gebrochen wird durch die Realität.
Aber Sie haben es nicht so mit der Handlung. Das denkt man sofort, oder? Also der Apfel wird gewürdigt, die Landschaft vor den Bergen, die Berge. Das ist eher so eine Stimmung, in die wir da zu Anfang eingeführt werden. Sie wollten gar nicht so viel Handlung erzählen. Sie wollten keinen Plot oder Sie wollten nicht irgendwie...
Nee, darum ging es mir nicht so sehr. Mir ging es darum, die Lebensrealität von einer Gruppe von Leuten oder von einer Minderheit, einer ethnischen Minderheit an der kasachisch-griechischen Grenze zu beschreiben. Darum ging es mir. Und die Lebensrealität hat ja... Selten ist das eine Geschichte, die anfängt und ein Ende hat mit einer gewissen Dramatik, sondern viel spielt sich ja einfach auch in scheinbar banalen Geschehnissen ab.
Ja, das sind die Mennoniten, die eine Rolle spielen in diesem Buch. Die sprechen Plautdietsch, das kommt auch vor. Es wird dann zuweilen erklärt, wenn es für uns nicht verständlich ist. Es kommt auch Russisch natürlich vor, denn das Ganze ist in Kasachstan, dort, wo sie jedenfalls geboren worden sind. Auf die Äpfel, auf die Landschaft, auf andere Früchte, auch auf die Fische, die da im Trüben schwimmen und die auch im Trüben gefischt werden, folgen dann sehr bald auch Menschen, und zwar drei vor allen Dingen. Und auch da ist dieses Buch so tastend. Also zunächst gibt es einen Neunjährigen, der heißt Krocher und der kümmert sich um einen Esel. Dann rückt ein junges Mädchen im Mittelpunkt, das ist Hedi, die sich verliebt, aber in den Falschen, nämlich in einen Russen. Das darf nicht sein. Und jedenfalls finden das die Alten, die Jungen durchaus nicht. Und dann wird Onkel Hein wichtig, der ein bisschen seltsam ist. So nach und nach rücken die ins Zentrum und sie hängen ja auch alle miteinander zusammen, nämlich über die Verwandtschaft. Und das wirkt ganz organisch. Ich fand diesen schweifenden Ton sehr ungewöhnlich und auch sehr, sehr, sehr schön. Wie haben Sie den gefunden?
Also wie die einzelnen Protagonisten miteinander zusammenhängen, hat bestimmt damit zu tun, dass jeweils das, was die eine Person sagt, auf die anderen Einfluss hat und sie sich somit immer ja so einen Stab weitergeben beim Staffellauf. Und so folgt die Erzählstimme den dreien dann.
Sie verknüpfen ja auch miteinander. Also der Esel, den dieser Kocher dann sucht, der spielt eine Rolle bei einem Unfall der Milizionäre in deren Auto. Die Hedi sitzt mit ihrer Freundin. Sie werden zurückgebracht von einem Tanzausflug und die Milizionäre werden gerade zudringlich. Es gibt so kleine Erzählkerne und das Ganze geht dann immer weiter. Und mit dem Älteren, mit Onkel Hein, kommt dann auch diese Verfolgungs- und Deportationsgeschichte der Mennoniten unter Stalin zur Sprache.
Nicht nur der Mennoniten an dieser Stelle.
Ja, genau. Ja. Also überhaupt der deutschen Auswanderer seit dem, ich glaube, 18. oder 17. Jahrhundert sind sehr viele ausgewandert, nicht alle nach Russland, auch nach Südosteuropa und sind oft aber auch bei sich geblieben, haben ihre eigene Kultur versucht zu bewahren. Ihre Erzählerin ist aber auf Seiten der Jungen, denkt man. Also die Alten, die Älteren treffen sich dann aus verschiedenen Gegenden in Kasachstan zu einem Familienfest und da gibt es auch die Vorbehalte gegen den Russen, in denen sich Hedi verliebt hat. Es gibt Deportationsgeschichten, es gibt Todesgeschichten natürlich auch, die immer nur so angedeutet werden. Trotzdem ist das kein Buch der Trauer und auch keine Sentimentalität. Also da, das hat auch Platz, aber das ist nicht der tragende Ton. Der tragende Ton ist ja etwas, sagen wir, da sucht die junge Generation ihren Weg. War das Ihnen sofort klar, dass Sie da diese Differenzen zeigen wollten und dann aber auch den Erzähler eher auf der Seite der Jungen sein lassen wollten?
Also mir war klar, dass ich nicht die Leidensgeschichte der deutschstämmigen Bevölkerung während der Sowjetzeit beschreiben wollte, weil ich darauf keinen Zugriff habe, keinen unmittelbaren. Was ich aber beschreiben konnte, war diese Zwischenzeit in den 70er Jahren, in denen das Buch ja spielt, die dann wiederum einen Rückblick erlaubt auf die Leidensgeschichte, aber gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft gewährt, die dann vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum sich Ende der 80er Jahre über 2 Millionen Menschen auf den Weg gemacht haben, um nach Deutschland auszuwandern. Insofern spielt es natürlich in der Zeit mit Menschen, die vielleicht nicht so, ich möchte es gar nicht verstockt nennen, aber die vielleicht nicht so geprägt sind von der Leidensgeschichte, aber sie in ihrer Biografie spüren und auch mit ihr irgendwie interagieren müssen und sich damit auseinandersetzen müssen und im Grunde gar keine andere Möglichkeit haben.
Sie sind ja sehr früh mit Ihren Eltern ausgewandert, als Säugling noch. Wie ist das mit dem Status dessen, was Sie beschreiben? Das haben Sie wahrscheinlich kennengelernt durch die Erzählungen von anderen. Oder haben Sie sich alles erfunden? Und
es ist natürlich eine Mischung. Also die Erlebnisse, die ich beschreibe, sind natürlich fiktionalisiert und verfremdet und so weiter. Andererseits habe ich aber auch eigene Erfahrungen mit eingebunden, wenn ich zum Beispiel über den Dillduft im Haus schreibe, wenn Gurken eingelegt worden sind oder solche Dinge, die habe ich ja selber erlebt. Ich bin auch selber bei der Kartoffelernte dabei gewesen und ich habe mich auch selber mal geprügelt, als ich ein Kind war. Und insofern war das Buch auch eine Möglichkeit, die Erfahrungen, die meine Eltern gemacht haben, mit meinen eigenen Erfahrungen zu verknüpfen. Insofern ist es auch ein sehr persönliches Buch.
Aber Sie brechen dann ab, Sie lassen es dann in den 80er Jahren stehen und Sie führen es nicht fort, Sie erzählen keine, sagen wir, Herkunftsgeschichte, die dann von hier aus geschrieben wird, sondern es ist ein Buch, was versucht, diesen Lebensraum und diese Mentalitäten zu erkunden.
Mhm.
Das hat Ihnen gereicht.
Ja, also ich denke, die Ankunftszeit in Deutschland, dadurch, dass ich mit einem Jahr nach Deutschland gekommen bin, habe ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte natürlich dann das Glück, selbst keine Diskriminierungserfahrung zum Beispiel gehabt zu haben. Und dann wiederum das Pech, dass ich ja trotzdem in einem Umfeld groß geworden bin, das so sehr geprägt ist von einem völlig anderen Leben, mit völlig anderen Vorsätzen und auch teilweise Ansichten über das Leben und die irgendwie in Einklang zu bringen mit dem, was ich dann erlebt habe. Das ist natürlich dann das Interessante gewesen und so zum Beispiel die Frage, die sich mir gestellt hat irgendwann, wenn doch die Beschreibungen der Landschaft beispielsweise immer so schön gewesen sind und so ja wirklich fast mit einer gewissen Ehrfurcht der Landschaft gegenüber, wenn die Erzählungen geprägt waren von dieser Ehrfurcht, wieso haben dann meine Eltern das Land verlassen? So, und das war die Frage, die ich mir gestellt habe und dann habe ich eben eine Antwort darauf gesucht und ich bin dann auch weiterhin auf Konflikte gestoßen, die ich so ein bisschen bearbeiten wollte in dem Buch.
Das sind aber auch tatsächlich dann also die harten Erfahrungen der Verfolgung, der Beschattung. Onkel Hein wird immer noch beschattet und dass er sich vor dem kalten Winter fürchtet, das hat ganz klare Gründe in seiner Zwangsarbeitererfahrung. Mhm. Da müssen ihm offenbar Teile abgefroren sein. Das sind auch durchaus harte Sachen. Wie ist es denn für Sie als Bibliothekarin? Sie sind jetzt Autorin. Schauen Sie anders auf die Objekte, die Sie da in Marbach bearbeiten?
Na, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es zum Beispiel im Handschriftenarchiv ja sehr darum geht, dass man im besten Fall nachvollziehen kann, wie ein Manuskript zustande gekommen ist oder wie ein fertiges Manuskript zustande gekommen ist. Und ich war da sehr, ja, rücksichtslos. Also ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, dass ich irgendwie Zwischenstände aufbewahre oder solche Dinge. Ich habe sehr viel überarbeitet und immer wieder neue Schleifen. Ich habe mir vorgenommen, Zwischenschritte einzubauen, also zu dokumentieren. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin einfach immer weiter vorwärts gegangen.
Und es gibt gar nichts, was Sie in Zukunft vielleicht noch überreichen könnten.
Naja, vielleicht gibt es den einen oder anderen Zettel, aber es füllt kein Archivkasten, das Material.
Vielen Dank, Elli Unruh, für Ihre Auskünfte und für das Buch Fische im Trüben, erschienen im kleinen und findigen Transit Verlag.
Dankeschön.
Und nun folgt die letzte der Nominierten, Anja Kampmann, mit ihrem Roman Die Wut ist ein heller Stern. Und Carsten Tesch sitzt gleich wieder hier.
Anja Kampmann, die Wut ist ein heller Stern. Für ihren ersten Roman, Wie hoch die Wasser steigen, war Anja Kampmann weit raus aufs Meer gegangen, weit weg von sich selbst in das Leben von Arbeitern auf einer Ölplattform. Damit war sie auch schon für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und auch auf der Shortlist für den National Book Award. Anja Kampmann veröffentlicht außerdem Gedichtbände, hat in Leipzig am Literaturinstitut studiert, lebt in Leipzig. Und Anja Kampmann, auch ihr zweiter Roman spielt in Sichtweite vom Meer, riecht vielleicht noch stärker nach Ozean als der erste, weil sie Hamburg eigentlich so gut wie nicht verlassen in dem Buch, nur, um dann mit dem Walfangschiff bis in die Nähe vom Südpol zu fahren. Fehlt Ihnen das Meer in Leipzig so sehr?
Vielleicht manchmal. Ich bin auch mal in Irland zur Schule gegangen, das war sehr nah zum Meer. Ich habe so ein Verhältnis dazu, mein Urgroßvater war so Kapitän. Ich bin immer so mit diesem Mythos vom Weltmeer irgendwie so ein bisschen aufgewachsen. Und gleichzeitig finde ich, ist es ein ganz interessanter Ort, weil man so viel über uns erfährt, wenn man schaut, was Menschen zu verschiedenen Zeiten auf dem Meer treiben. Und so ähnlich war es dann auch mit diesem Prestigeprojekt von Göring, irgendwie die Deutschen zu einer Walfangnation machen zu wollen und 1936 einen Walfänger ab Hamburg loszusenden. Da lässt sich einfach sehr viel über uns erzählen.
Ihre Heldin ist Hedda Möller und die ist wirklich eine Heldin, weil die sich an einem Seil aus ärmsten Hamburger Verhältnissen rauszieht, aus Hunger und Gewalt, als Artistin. Und dann kommen die Nazis an die Macht und sie muss um alle und alles kämpfen, was sie liebt. Und sie kämpft den ganzen Roman lang. Und war Ihnen das klar, dass Sie eine Heldinnengeschichte schreiben, dass die Frau von Anfang bis zum Ende kämpfen wird?
Also ich wollte zumindest eine Geschichte schreiben, in der sich diese Frau ihr Leben nicht wegnehmen lässt und nicht wegnehmen lässt, was für sie eine Bedeutung hat, wer für sie wichtig ist, was irgendwie Liebe ist, was Freundschaft ist. Und ab 1933 sind die Zeiten für Frauen in Hamburg, die aus einem superarmen Milieu kommen, einfach sehr hart. Und da hat auch niemand hingeguckt. Und dass sie kämpft, dass sie erzählt, dass sie sich diesen Raum nimmt, hat zwar diese Härte, aber es hat auch eine wahnsinnige Freude gemacht, ihr eine Stimme zu geben.
Das ist interessant, dass sie das war mir gar nicht klar. Also ich dachte, dass ich will nach dem Kampf fragen, dass sie das mit Härte assoziieren, weil natürlich ist das Leben wahnsinnig hart, was ihr dauernd und immer wieder zustößt, aber sie selber ist ja überhaupt nicht jemand, wo man irgendwie auf die Idee kommen könnte, dass sie hat harte Seiten, aber dieses ganze Buch ist so voller Zuneigung und enthält so viele Einladungen, diese Frau zu mögen, und außerdem kämpft sie nicht nur, sie hat auch immer wieder Momente des Rauschs und auch chemische Unterstützungsmittel, die ihr helfen bei diesen Momenten des Rausches. Und wollen Sie mal einfach eine Stelle so in der Anfangsregion lesen, damit wir klarer haben, wo wir da eigentlich sind in diesem Hamburg in den 30er Jahren, als die Nazis an die Macht kommen und es da diese Artistin gibt, die Hedda?
Absolut. Also wir sind mit ihr im Alcazar und es ist das Jahr 1933. Dann das Licht und du hältst dich im Längsspagat am Seil, drehst dich um deine Achse und wanderst wie ein Fächer am Seil auf und ab. Wie etwas Schönes, Chinesisches. Die Muschel, die du im Schaufenster in der Schmuckstraße sahst, Kordeln und Fächer aus Seide, der Dampf der Wäschereien, so groß ist die Welt, so anders. Sch. Jetzt öffnen sie die Kisten, für einen Moment schmiere ich mich in den Vorhang, als wäre auch ich erschrocken. Ich lure an dem schweren Samtstoff vorbei ins Publikum. Das Alcazar ist voll. Die Kapelle spielt und ich will denken, dass es schön ist wie immer. Rot und golden leuchtet der Saal, die bemalte Decke, der Rauch. Als wären da nicht die Ritas in den Logen, die blanken Scheitel der Männer, Uniformstoff, die Gehstöcke, die sie verstohlen in den Ecken verschwinden lassen. Ich kenne die Schwere ihrer Körper und ich weiß, dass ihre Kragen nicht sauber sind. Früher, wenn ich einen sah in Uniform oder einen Schläger, dann zog ich die Fußspitzen an, machte Schwimmbewegungen wie ein Frosch am Seil auf dem Weg nach oben, dann wusste Arthur, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt kommen sie durch die Vordertür herein, wen soll man da noch warnen? Ich schwimme durch den blauen Bühnengrund und die Musik setzt ein. Es ist schwer, sich nur mit den Armen hochzuziehen. Es braucht Kraft und muss doch leicht aussehen, als wäre es unter Wasser, und keine von den Ritas kann das. Von hier oben starre ich hinunter wie in einen dunklen Sumpf. Ein Wirbel auf der Trommel, der lauter wird. Langsam lasse ich mich einmal herunter, halte inne. Unten die Kaimane, das Publikum. Sie sehen meinen Hals, die Arme. Dann lasse ich mich fallen, die Drehung rasch auf sie zu. Ich wirbele herum, rum, bleibe über ihnen waagerecht in der Luft, die Arme gestreckt bis in die Fingerspitzen. Applaus. die Dschungelnacht. Das Mädchen läuft das Seil wieder hinauf, dreht sich, ich drehe mich. Alles ist ganz leicht.
Anja Kampmann, die Wut ist ein heller Stern und die Form des Romans ist so wichtig, weil alles, was passiert, passiert in der Sprache und was in der Sprache passiert, ist genauso wichtig wie das, was in der Handlung passiert. Und bevor wir über die Form sprechen, jetzt ist mir es mit den Ritas, wenn Sie es aussprechen, noch mal mehr aufgefallen. So, ist es ein Hamburger Lokalbegriff, von den Ritas zu sprechen? Wie man in anderen Kontexten eben sagen würde, die Tussis oder so. Wo kommen die Ritas her?
Das ist nur in Heddas Kopf. Und Hedda hat so ein paar Sachen, dass sie einfach Leute anders benennt, dass sie die neuen Machthaber, die ins Varieté marschiert kommt, nicht mit ihren Offiziersrängen oder irgendwie, was man immer so kennt, da kommt der Oberfähnrich oder irgendwie sowas. Das macht sie alles nicht, sondern sie versucht irgendwie eine eigene Sprache dafür zu haben. Letztlich, weil die ihr keinen Respekt entgegenbringen. Wieso sollte sie dann diese ganzen Ränge aufzählen? Und die Ritas sind die Frauen, die sie natürlich sehr genau im Blick hat, die auch manchmal ins Varieté kommen, in Begleitung ihrer Männer, ihrer Gatten, ihrer schönen Friedriche, wie sie manchmal nennt. Und das sind einfach die Frauen, die es geschafft haben oder die geheiratet haben und die in dem neuen System super funktionieren. Die also in dieser neuen Rolle, die ja ab 1933 extrem eingeengt wird auf diese Mutterrolle, Ehefrau, Gattin, gut funktionieren. Und gleichzeitig sind es auch manchmal echte Biester, die ihr zu verstehen geben, dass sie gar nichts wert ist. Also es sind nicht nur die neuen Machthaber, sondern auch diese Ritas. Und es ist eine Rolle, die sie selber einnimmt.
Genau, das ist ja der Punkt.
Genau.
Also das ist ja ein ganz wesentlicher Dreh in dem Roman, dass die Hedda immer wieder auch zu sich selber so ein Verdopplungsverhältnis hat und dass sie also tatsächlich in der Lage ist, in einer der heikelsten Situationen, wo sie in einem Verhör ist, dass sie einem Verhör entschlüpft dadurch, dass sie eine Rita wird.
Ja, sie schickt sich selber als Rita voraus und diese Rita kann halt für sie die Sachen regeln. Aber das kennen, glaube ich, die allermeisten hier, dass man irgendwie so eine Rolle einnehmen kann, in der man auf eine bestimmte Art funktioniert. Und das macht sie eben auch als Rita. Und das ist dann die, die auch eine Schutzfunktion für sie hat, weil sie natürlich die Sachen sagt, die Hedda nicht in Gefahr bringen. Und irgendwann kommt aber auch der Moment, wo sie merkt, sie kriegt überhaupt keine Luft mehr, weil nur noch diese Rita Platz hat.
Und so schwimmt der Roman mit seiner Sprache auf tatsächlich tausend realen Einzelheiten. Also die Poesie hat Anker, die hat so Bühnengewichte immer wieder. In der Wirklichkeit die Rachitis des kleinen Bruders, die Stellen auf Platt, die es gibt in diesem Roman. Reale Figuren wie eben Arthur Witkowski, dieser Unterweltkönig dort. Dr. Käthe Petersen, die da für die Zwangssterilisation in Hamburg zuständig ist. Ich weiß nicht, der Tiger auf der Brust ihres Geliebten, den sie letztlich verliert an die Nazis, ist das auch etwas, was irgendwo real gefunden ist?
Ja, es gab so ein Tattoo-Studio, der hieß Wahrlich und das war damals so, der hat die meisten Seemänner tätowiert. Der sieht ein bisschen anders aus als der Tiger auf dem Cover, aber da gab es auf jeden Fall Tiger und es gab ja diese Exotismen, also das war ja ganz beliebt, ja.
Und wo kommen diese Einzelheiten her? Sie haben Ihren Großvater erwähnt. Gab es irgendwie eine Urgroßmutter, die Ihnen all diese Geschichten, dass Sie da so tief drinstecken in dieser Hamburger 30er-Jahre-Wirklichkeit?
Also von meiner Großmutter habe ich, glaube ich, das Platt übernommen, was ich besser verstehe als spreche, ehrlich gesagt. Also da gab es auch eine Helferin, um das richtig zu satteln, aber es gab viele Geschichten, die so anerzählt waren und es gab vor allem über Hamburg lange diesen Mythos, es war ja alles nicht so schlimm, der gute Gauleiter, diese ganzen Geschichten und gleichzeitig gab es in Hamburg, also 1933, war super arm und es gab eine riesige Arbeiterbewegung und es gab so viel, was ich irgendwie nicht verstanden habe, wie wenn 1932 30.000 Leute auf dem Trauermarsch sind, weil ein Kommunist erschlagen wird. 1933 im Herbst sind die alle weg und in diesem KZ. Und darüber bin ich dann auf diese Frauen gekommen und Die Recherchen waren auch ganz klassisch in Archiven. Also es gibt ja über diese Zeit sehr viel und sehr viel auch in so einem Oral History Archive. In Hamburg am Schlump gibt's sowas, das heißt Werkstatt der Erinnerung. Da konnte ich mir ganz viele Zeitzeugen auch anhören. Und das fand ich wahnsinnig wichtig, dass man so dieses Kolorit richtig hinbekommt.
Und so changiert dieser Roman eben auf Ebenen, die sehr poetisch sind, was ich eben auch angedeutet hat. Und dann ist es eben auch wieder total geerdet, das Buch. Und es ist sehr prall. Und Sie sind aber nicht bei der Realität und beim realistischen Schreiben eben geblieben. Und was hat Sie weggelockt? Also hatten Sie die Sorge, wenn Tom Tykwer die Geschichte in die Hand bekommt, dann wird das Babylon Hamburg?
Mich interessiert einfach der Möglichkeitsraum von Literatur und der hört halt einfach nicht auf bei so einem möglichen 1:1, was ja eh auch eine Illusion ist. Und wenn man anfängt, einfach nur abbilden zu wollen, was da irgendwie passiert ist, dann erstens hört es nicht auf und es macht literarisch irgendwann keinen Sinn. Und es sind sehr viele, das haben Sie gesagt, sehr viele echte Figuren in der Geschichte, aber zum Beispiel die Erzählstimme von Hedda ist ja fiktiv. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass ich da diesen Raum habe, der auch erzählerisch einfach Platz lässt, dass sie die Ritas hat, dass sie mal einen Keiler sehen kann, dass sie mal einen Rausch haben kann, dass die Sprache anders funktionieren kann. Und ich dachte immer, wenn es mich interessiert, dann wird es für die Leser auch interessant. Und es geht tatsächlich nicht um Realismus, aber das muss man auch dazu sagen, dass ich natürlich versucht habe, den Geschichten, denen ich in den Recherchen begegnet bin, gerecht zu werden und die wirklich ernst zu nehmen.
Jetzt haben Sie einen Keiler erwähnt, das hat aber nichts damit zu tun, dass es in Hamburg damals, also wie später, irgendwie eine Wildschweinplage gegeben hätte, sondern der Keiler ist wirklich eine ganz zentrale Figur in dem Buch, wo jeder, jede, die das Buch lesen, sich vermutlich einen eigenen Reim drauf machen müssen, was es mit dem Keiler ist, weil es gibt keine klare Auflösung.
Es gibt keine klare Auflösung und er ist auch nicht gestorben.
Das ist das vielleicht das große Problem an dieser ganzen Geschichte, dass der Keiler nicht gestorben ist. Und das ist alles andere als ein Witz gerade. Naja. Sind Sie auch persönlich wutlos geworden mit dem Buch?
Wutlos?
Ja, wutlos geworden.
Ah.
Das ist die Dichterin, ne? Also wutlos gleich wie mutlos, wutlos. Ja, ja, nee, wutlos geworden.
Ob ich mir Luft gemacht habe?
Genau.
Ich habe auf jeden Fall, finde ich sehr schön, dass jetzt diese Frauen, die so am Rande der Gesellschaft damals waren und die man wirklich, also die noch nicht mal als Opfer anerkannt waren, deren Geschichten man gar nicht erzählt hat, dass die jetzt auf jeden Fall einen Ort haben und irgendwie in der Geschichte von Hedda auftauchen. Und zwar nicht als Opfer, sondern als wirklich lebendige Frauen. Und das hat mich, glaube ich, tatsächlich so manchmal wirklich wahnsinnig gemacht, dass ich an dieser Geschichte geschrieben habe. Und dann gibt es diese neuen Machthaber, die da bei diesen Mädchen aufmarschieren und ihnen sagen, ihr seid nichts wert und ihr seid auch für die nächsten Generationen nichts wert und mit dieser Überheblichkeit. Und außerdem interessiert es niemanden. Und dass die es dann wirklich geschafft haben, dass man darüber nicht mehr gesprochen hat. Das finde ich jetzt schön, dass es zumindest diese Stimme gibt. Und ich selber, ich war gar nicht so wütend. Ich glaube, Wut ist hier was ganz Positives auch. Ich glaube, wir haben uns das so ein bisschen angewöhnt, dass man sagt, Wut ist so negativ. Aber für sie ist es wirklich der Moment, in dem sie diesen Raum auch halten kann, in dem sie sich gegen diese neuen Machthaber wehrt, die da rein und raus marschieren und alles so klein machen. Also es ist eher was Gutes.
Sie haben ja gemerkt, wir haben mit unserem Plan wirklich große Schwierigkeiten. Das war jetzt gerade auch wieder so ein Moment, dass also ich daran gedacht habe, nee, du kannst hier nicht noch eine Frage stellen, weil wir wollten ja hier längst fertig sein. Das war schwer. Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern, erscheint im Hansa Verlag, 496 Seiten. Dankeschön.
Danke.
5 Möglichkeiten von Geschichte zu erzählen, 5 Möglichkeiten einen Preis zu verleihen. Bestimmt haben viele von Ihnen gerade so innere Jury-Sitzungen jetzt nach dieser Runde. Die Entscheidung wird am ersten Tag der Buchmesse am 19. März dann veröffentlicht und das ist der Moment in der Glashalle tatsächlich, da rauscht die Messe und wenn sich dann die Jury so durch die Kategorien argumentiert, da vorne erst Übersetzung, dann Sachbuch und dann schließlich Belletristik, dann wird das ein Tag für die 5. Ja, Jörg.
Wir wünschen allen Nominierten viel Glück und danken Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Anja Kampmann, Elli Unruh, Norbert Strein, Katharina Polatjan und Helene Bukowski. Und für Ihre Aufmerksamkeit danken wir auch und wünschen Ihnen viele anregende Lektüren. Carsten Tesch und Jörg Plath sagen guten Abend. Lesen Sie gut. Ja.